Ja, dann möchte ich heute Wort Gottes mit euch teilen. Als ich drüber nachgedacht habe, worüber ich predigen soll und gebetet habe, da kam mir immer wieder dieser Gedanke von Sprüche 1, Vers 7, wo es heißt, die Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang von Weisheit. Da habe ich gedacht, naja, ich möchte eigentlich lieber über eine Geschichte predigen oder über was anderes. Aber nein, es kam mir immer wieder in den Sinn. Und deswegen habe ich mich jetzt für dieses Thema entschieden. Ich möchte noch beten zu Beginn. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns Weisheit gibst, wenn wir dich bitten. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du mir Weisheit gibst, Herr, bei dieser Predigt und mir einfach Gelingen gibst und dass du uns hilfst, Herr, zu verstehen, was du uns ja vielleicht sagen willst und wie du uns leiten willst. Herr, bitte lass uns auf dich hören und segne uns darin. Amen. Was soll ich machen? Wie soll ich mich entscheiden? Täglich stehen wir vor Entscheidungen. Die jungen Leute natürlich haben jede Menge Entscheidungen. Soll ich diese Ausbildung machen? Soll ich ein FSJ machen? Soll ich ein Studium machen? Soll ich zu Hause bleiben oder soll ich wegziehen? Soll ich ins Ausland gehen für ein Jahr? So viele Fragen und so viele Möglichkeiten. Die jungen Leute haben so viele Möglichkeiten heute, hier zumindest in Deutschland, wie noch nie zuvor. Familien fragen sich, soll ich ein Kind bekommen, soll ich zwei Kinder bekommen, soll ich in diese Stadt ziehen oder in jene, soll ich mehr auf Karriere achten oder soll ich aufs Land ziehen und da ein großes Haus vielleicht irgendwie kaufen oder bauen oder soll ich lieber in die Stadt gehen, soll ich ein teures Auto kaufen, was vielleicht luxuriöser ist oder soll ich ein älteres kaufen und nicht so viel Geld dafür ausgeben, aber dann habe ich vielleicht bald Reparaturen. Also ihr merkt schon, es gibt Fragen über Fragen, die wir täglich haben. Und ich muss sagen, mir geht es so, ich sehne mich oft nach Weisheit. Ich denke, ja klar, du kannst jetzt so entscheiden, wenn du das machst, ist es nicht falsch. Wenn du das machst, ist es auch nicht falsch. Aber ich wünsche mir manchmal so, weise Entscheidungen zu treffen und wirklich auch was zu tun, wo ich dann hinterher sage, okay, das war eine gute Entscheidung und ich bereue das nicht. Und da gibt es gravierende Dinge, wie vielleicht einen Arbeitsplatz oder welchen Partner ich heirate, wobei das ja für mich schon gelöst ist. Aber manchmal gibt es auch so ganz banale Dinge, wie welchen Staubsauger kaufe ich denn jetzt? Wir schauen mal an den weisesten Menschen, ja wahrscheinlich der ganzen Zeitgeschichte an. Und zwar, das war der Salomo. Der war der Sohn des bekannten König Davids gewesen und David hatte das Volk zu einer riesengroßen Blüte geführt. Das war ein König in Israel, der viele Kriege geführt hatte und der das Land ganz groß gemacht hat. Es lebte jetzt in weiten Grenzen, in großem Wohlstand, in ein schönes, erfolgreiches, gottesfürchtiges Volk. Und als sein Sohn, der König Salomo, König wurde, fühlte er sich überfordert. Ihm wurde das ganze Land anvertraut zum Regieren. Und dann hatte er folgende Situation. Er war in Anbetung gewesen, hatte ihn geehrt durch großzügige Opfer. Viele vom Volk waren auch da gewesen. Und dann hatte er in der Nacht darauf einen Traum. Und in dem Traum hat Gott ihn gefragt, was er sich wünscht. Und ich würde das gerne mal lesen. Als er im Heiligtum übernachtete, 1. Könige 3, Verse 5 bis 12, erschien ihm der Herr im Traum und sagte zu ihm, wünsche dir, was du willst, ich will es dir geben. Salomo antwortete, du hast in großer Treue an deinem Diener, meinem Vater David, gehandelt, so wie auch er stets treu zu dir gehalten hat und dir aufrichtig gedient hat. Du hast mich, deinen Diener, anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Aber ich bin noch viel zu jung und unerfahren. Ich fühle mich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Und doch hast du mir das Volk anvertraut, das du mir erwählt hast. Und ich trage die Verantwortung für so viele Menschen, die niemand zählen kann. Darum schenke mir ein Herz, das auf deine Weisung hört, damit ich dein Volk leiten und gerechtes Urteil sprechen kann. Wie kann ich sonst dieses große Volk regieren? Dem Herrn gefiel diese Bitte. Deshalb sagte er zu Salomo, du hättest dir ein langes Leben oder Reichtum oder den Tod deiner Feinde wünschen können. Stattdessen hast du mich um Einsicht gebeten, damit du gerecht regieren kannst. Darum werde ich deine Bitte erfüllen und dir so viel Weisheit und Verstand schenken, dass kein Mensch vor dir oder nach dir mit dir verglichen werden kann. Aber auch das, worum du mich nicht gebeten hast, will ich dir geben. Ich werde dir Reichtum, hohes Ansehen schenken, sodass zu deinen Lebzeiten kein König sich mit dir messen kann. Sag mir, was du dir wünschst, und ich werde es dir geben. Das hat Gott im Traum zu Salomo gesagt. Ist das nicht ein Jackpot? Was hätten wir wohl gesagt? Wir sehen schon, Salomo war sich bewusst dessen, dass er fühlte sich herausgefordert in dieser Situation. Er war so demütig, dass er sagte, ich schaff's nicht alleine. Und das war wirklich sein großer Wunsch, Weisheit von Gott zu bekommen. Und in dieser Ernsthaftigkeit hat er das auch vorgebracht. Und Gott hat sein Gebet erhört und hat ihm noch alles sonst dazugegeben, was er sich nicht gewünscht hat. Vielleicht nur so in seinem Inneren. Bitte Gott um Weisheit. Das ist mein erster Punkt. Und diese Begebenheit bei Salomo, dass Gott ihn so überreich segnete, nachdem er um Weisheit gebetet hatte, die erinnert natürlich auch an Matthäus 6, Vers 33, wo es heißt, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Gleiche Geschichte, Gott gibt alles. Und bei Salomo war es so, er hat nach Weisheit getrachtet, um dieses Volk gut zu regieren, das Volk Israel, und in Weisheit zu leben. Das hieß Reich Gottes, Art Gottes in sein Volk zu bringen. Und wenn wir jetzt hier diesen Vers anschauen, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, dann geht das auch in die Richtung. Reich Gottes, Art wie Gott ist, wie Gottes Reich ist, in unser Leben zu bringen, wenn das unser wichtigstes Anliegen ist, gibt Gott uns auch alles andere, was wir brauchen. Das ist irgendwie so unglaublich, dass wir das manchmal so gar nicht wahrhaben wollen. Denken wir, ja, nee, das ist doch Wohlstandsevangelium, wollen wir nicht hören. Doch, doch, das können wir hören, das ist in Ordnung. Jesus sagt das hier so, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, dann wird er euch alles geben, was ihr braucht, ist die Zusage. Können wir sagen, ist in meinem Leben Reich Gottes ein wichtiges Anliegen? Lasst uns das als Priorität nehmen. Wollen wir mit dem, was wir haben, so umgehen, wie es Gottes Sinn entspricht, seiner Art? Wollen wir das Leben, das wir leben, als Priorität, sein Reich Gottes als Priorität in unserem Leben sehen? Ist uns zum Beispiel wichtig, gerecht zu leben, unsere Kinder gerecht zu behandeln? Ist uns wichtig, entsprechend der Art, wie Jesus ist, zu leben? Darüber nachzudenken, was würde Jesus jetzt tun, wenn er in meiner Situation wäre? Wenn wir das tun, verspricht er uns, dass er alles uns gibt, was wir zum Leben brauchen. In Jakobus 1, Vers 5 bis 6 heißt es, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Aber wer ihn fragt, soll auch wirklich mit seiner Antwort rechnen. Denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben, und hin und her geworfen wird. Also Gott erhört grundsätzlich, sagt er hier, bitten mit Weisheit. Wir sollen nur, es gibt hier einen Zusammenhang, wir sollen bitten ohne Zweifeln. Und ich möchte das mal so erklären. Es ist hier ein klarer Kontext. Es ist nicht so, dass wenn wir beten, müssen wir immer bitten ohne zu zweifeln. Nur dann werden wir erhört. Sondern das steht hier im Zusammenhang mit dem Gebet um Weisheit. Wenn wir beten um Weisheit und berichten Gott dann unseren Fall, bereiten das im Gebet vor ihn aus, was uns beschäftigt. Und da will ich mal gerade praktisch reingehen, wie wir das machen können. Zum Beispiel, indem wir am Morgen Also meistens ist es ja so, wenn einen jetzt wirklich eine wichtige Fragestellung beschäftigt, dann geht man damit abends ins Bett und man steht damit am nächsten Morgen auf. Wenn wir also am Morgen aufstehen und denken darüber nach, was mache ich jetzt bloß, dann sollten wir uns am besten einen Ort der Stille suchen, ein stilles Kämmerlein, wie Jesus sagt, und dann unsere Gedanken vor Gott bringen. Ihm sagen, wie die Situation ist, nochmal alles erklären und vielleicht auch unsere Gedanken dazu aussprechen. Ja, ich denke ja, wenn ich das machen würde, dann wäre das so. Und wenn ich das machen würde, dann hätte das den Vorteil und den Nachteil. Und vielleicht auch, welche Möglichkeiten ich alle sehe. Einfach das ausbreiten vor Gott. Und dann sagen, Herr, ich möchte aber deinen Willen tun. Ich möchte das tun, was du mir sagst. Ich möchte hier nicht meinen Kopf durchsetzen. Bitte gib mir Weisheit, was ich tun soll. Was meinst du dazu? Und dann, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, dass wir dann schweigen und mal zuhören. Dass wir dann, normalerweise geht das Gedankenkarussell dann immer weiter, dass ich denke, ja, mache ich das jetzt so, mache ich das, was sagt der, was, welche Vorteile, Nachteile und so weiter, dass ich damit wirklich dann aufhöre, dass ich das einmal vor Gott alles ausbreite und dann damit aufhöre und auf eine Antwort höre. Und wie mache ich das? Das ist nicht so einfach. Mein persönlicher Schlüssel ist, dass ich dann sage, so Jesus, jetzt möchte ich einfach dich anschauen. Jetzt möchte ich darüber nachdenken, wie du am Kreuz gehangen hast, wie du dein Blut für mich vergossen hast. Oder ich denke darüber nach, was ich vielleicht gerade in den Evangelien gelesen habe. Zum Beispiel, wie Jesus der Frau am Brunnen bei den Samaritern begegnet ist, dass er gesagt hat, ich gebe dir Wasser, dass du nicht mehr dürstest, dass ich dann über diese Dinge nachdenke und schweige über meine Probleme und warte. Und dann auf einmal kommt ein Gedanke. Und das ist dann oft was, wo Jesus dir eine Antwort gibt oder mir eine Antwort gibt. Und manchmal ist es so, dass das so ein komischer Gedanke ist, der da gar nicht so reinpasst, dass ich dann auch denke, ja, nee, also ich weiß nicht, das ist jetzt mein Gedanke. Jesus, gib du mir bitte deine Gedanken. Und dann mache ich es am nächsten Morgen wieder so. Und wenn dann wieder der gleiche Gedanke kommt, denke ich, vielleicht ist es ja tatsächlich, dass sein Geist, Gottes Geist, der ja in mir lebt, mir diesen Gedanken gibt. So, und dann heißt es hier, wir sollen jetzt nicht zweifeln. Wenn wir zweifeln, dann sind wir so aufgewühlt wie eine Meereswoge, sondern dann können wir sagen, okay, diesen Gedanken, den ich jetzt vielleicht wiederholt hatte, den nehme ich jetzt als Gottes Reden für mich und das mache ich. Und dann halte ich mich da dran, stell mich drauf und sag, okay, ich rechne mit deiner Antwort, dass du mir jetzt hier geantwortet hast. Und das ist nämlich immer ein Glaubensschritt, sowas. Da weiß ich ja nie sicher, habe ich jetzt wirklich Jesu Reden gehört oder waren das meine Gedanken? Aber dann kann ich mich da drauf stellen, wenn ich gesagt habe, ich habe gebetet um Weisung und Gott hat geantwortet, dass ich mich dann da drauf stellen kann und sagen kann, okay, Gott, ich nehme das jetzt als dein Reden für mich. Und das sind oft Gedanken von göttlicher Weisheit. Manchmal sind das Ideen, auf die wir selbst nicht gekommen wären, die uns sich vielleicht auch mal banal anhören. Also das kann zum Beispiel auch sein, dass ich mich mal in der Kantine dann mit jemandem zum Essen treffe, weil mir der Gedanke einfach kam und unterhalte mich. Und dann auf einmal erzählt er mir vielleicht, wie seine Pflege mit der Mutter, wie er das organisiert hat. Und ich kriege auf einmal eine Idee, auf die ich gar nicht gekommen wäre. Manchmal redet Gott so durch manche so Dinge, die dann so einfallen. Jakobus 3, Vers 17 bis 18 heißt es, die Weisheit, die von Gott kommt, ist vor allem rein. Sie sucht den Frieden, ist freundlich und bereit nachzugeben. Sie zeichnet sich aus durch Barmherzigkeit und gute Taten. Sie ist unparteiisch und immer aufrichtig. Da kann ich auch so ein bisschen das dann dran messen, die Gedanken, die mir kommen. Passen die dazu? Ist das göttliche Weisheit? Die Weisheit, die von Gott kommt, ist anständig, nicht irgendwie unangemessen. Zweiter Punkt. Ich habe jetzt gesprochen über die Weisheit, die Gott uns schenkt. Es ist aber auch so, dass wir selbst auch nach Weisheit trachten sollen oder uns Gedanken machen können, wie wir selbst vielleicht auch Weisheit suchen können. Wir können auch selbst was tun. Ich möchte noch mal eine Begebenheit erzählen von Salomo. Da kam ja selbst die Königin von Saba von weit her gereist, um seine Weisheit dann anzuschauen, weil Gott hatte das Gebet um Weisheit erhört. Und ein Beispiel, er wurde als Richter mit einer Situation konfrontiert. Da kamen zwei Frauen zu ihm, die beide gesagt haben, der kleine Säugling, der Sohn, den sie haben, es war ein Kind da und ein Kind war gestorben. Und zwar hatte die eine Frau das Kind im Schlaf erdrückt und hat dann der anderen Frau das weggenommen oder auch nicht, das wusste er eben nicht, und hat auf jeden Fall behauptet, das Kind sei ihr Kind. Und die andere Frau hat gesagt, nee, das ist mein Kind, die hat mir das weggenommen. Beide Frauen behaupteten also steif und fest, der Säugling, der da war, ist ihr Kind. Und Salomo sollte jetzt rausfinden, wer hat recht. Und dann hatte er den Gedanken, und hat dann gesagt, reicht mir bitte ein Schwert und teilt mit diesem Schwert das Kind in der Hälfte, in der Mitte einmal durch. Und jeder kriegt eine Hälfte, die eine Frau die eine Hälfte und die andere Frau die andere Hälfte. Was ist passiert? Die echte Mutter hat aufgeschrien und hat gesagt, nein, bitte nicht, gebt's der anderen Frau. Und die andere Frau sagte, nein, es soll geteilt werden, das ist gerecht. Und da wusste natürlich Salomo, wer die echte Mutter ist. Und Salomo hat in seiner ganzen Erfahrung, die er hatte, das Buch der Sprüche geschrieben, wo ganz, ganz viel von dieser Weisheit niedergeschrieben ist. Und dieses Buch können wir lesen, täglich ein Kapitel. Das hilft uns, weise zu werden, weil da sind einfach ganz viele praktische Ratschläge drin. Und da heißt es in Sprüche 1, Vers 7, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis oder der Weisheit. Nur Narren verachten Weisheit und Selbstbeherrschung. Der Anfang, also der erste Schritt zur Weisheit zu gelangen, ist Ehrfurcht vor Gott zu haben. Was heißt das? Meines Erachtens bedeutet das, Gott mit Respekt gegenüberzutreten. Wenn ich zum Beispiel mit einem hochrangigen Politiker zu tun habe oder mit einem Geschäftsleiter in der Firma, in der ich arbeite, dann trete ich demjenigen auch mit Respekt gegenüber. Und zwar in dem Bewusstsein, dass dieser viel Einfluss hat, dass dieser Macht hat, dass der mir Wünsche erfüllen kann oder auch ablehnen kann. Ich trete ihm anders entgegen. Also, und das nur noch viel respektvoller ist eine Haltung, die wir auch Gott gegenüber haben sollten. Das ist der Anfang der Weisheit, wenn wir das tun. Und das heißt vielleicht nicht, ja, ich bete jetzt mal noch schnell oder ich lege jetzt mal schnell noch 3 Euro in den Opferkasten, sondern ich überlege mir, ja gut, ich gehe jetzt in den Gottesdienst und ich will Gott hören. Und ich, wie soll man sagen, ich habe einfach diese Haltung, dass ich jetzt, wenn ich ein Geschenk zum Beispiel bringe, nicht irgendwelche verblühten Blumen bringe, sondern dass ich mir ein bisschen Gedanken drüber mache, wie sich das äußern könnte im Alltag. Ich denke, das wäre zum Beispiel, dass wenn ich im Gebet bin, dass ich dann auch nicht einfach nur mal so zwischendurch, klar, das gehört dazu, wir sollen täglich beten und so weiter, aber wenn mir was wichtig ist, heißt es vielleicht, dass ich auch mal wirklich ein stilles Kämmerlein aufsuche und mal auf die Knie gehe und sage, Herr, ich möchte dich wirklich anbeten, ich möchte dir die Ehre geben, die dir zusteht und möchte von dir hören. Versteht ihr, was ich meine? Das natürlich, wir sind es so gewohnt und es ist auch gut, dass wir jederzeit zu Gott kommen können, aber dass wir trotzdem diesen Respekt und die Ehrfurcht vor Gott nicht ganz beiseite schieben, sondern uns daran erinnern, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist Anfang von Weisheit. Er hat, was kann das noch heißen? Er hat mich geschaffen, so wie ich bin. Und er hat mir auch die Lebensumstände geschenkt, in denen ich bin. Er hat alle Macht zu geben und zu nehmen. Und er ist grundsätzlich mir gegenüber voller Liebe, voller Erbarmen, voller also hingewandt sein. Er meint es grundsätzlich gut mit uns. Wir brauchen keine Angst vor ihm haben. Null. Damit ist nicht Angst gemeint bei Ehrfurcht, sondern es ist gemeint damit einfach nur Respekt, aber wissend, dass er voller Liebe uns gegenüber ist. Versteht ihr, was ich meine? Ja. In Matthäus 10 heißt es, Vers 28, habt keine Angst vor denen, die nur den Leib töten, der Seele aber nichts anhaben können, fürchtet aber den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle ausliefern kann. Das geht ein bisschen in die Richtung, ist aber auch gemeint in Richtung Ehrfurcht. Wenn wir uns nach Weisheit sehen, ist das Erste, was wir also tun sollen, Ehrfurcht vor Gott darüber. Vor Gott zu haben. Also darüber nachzudenken, was Jesus tun würde, was ihm gefällt. Das ist der Beginn der Weisheit. Was ist das, was Jesus tun würde? Hebräer 12, Vers 2. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg des Glaubens vorangegangen ist und auch ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen, die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Also mit dem Bewusstsein, er ist es. Er ist uns auch den Weg vorangegangen. Wir können darüber nachdenken, wie er ist. Was auch helfen kann, ist, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. Dass wir einfach nochmal nachdenken, auch im Zusammenhang mit diesem Ehrfurcht vor dem Richter auch später einmal. Für was wird mich Jesus einmal belohnen? Was ist das, was ihm gefällt? Ja, wir sind oft in Situationen, wo wir einfach Entscheidungen treffen müssen. Und in den Sprüchen wird dabei oft der Weg des Gerechten und der Weg des Narren oder des Dummen gegenübergestellt. Der Gerechte ist der, der danach fragt, was Gott will. Und dann gibt es Gottlose, die einfach versuchen, oft den Gerechten zu verführen. Und diese Verführung sieht dann oft so aus, davon lesen wir ganz viel in den Sprüchen, verbrecherisch unterwegs zu sein oder in Unzucht zu leben. Und da können wir uns fragen, was sagen die Gebote und die Ethik Jesu? Also die erste Überlegung, welcher Weg der richtige ist, heißt: Widerspricht das Handeln Gottes Art oder nicht? Wenn ich zum Beispiel auf die Idee komme, meinen Mann zu verlassen und mit einem anderen eine Beziehung einzugehen, dann kann ich, egal wie geistlich der ist und wie viele Bibelverse mir vielleicht einfallen, die das bestätigen könnten, weil die Liebe das Größte ist oder sonst was. Die Antwort aus Gottes Wort ist eindeutig, das ist falsch, mach das nicht. Und manchmal ist es aber vielleicht auch nicht so eindeutig. Da heißt es vielleicht, ich kann bei einem Geschäft einsteigen. Ich habe ja gerade letzte Woche gehört von einer Kosmetikerin, die ein Produkt jetzt verkauft für mehrere tausend Euro, was nur einen Warenwert hat von ungefähr 40, 50 Euro. Und dieses Produkt aber in so einer Art Schneeballsystem verkauft und auch Leute hat, die das verkaufen und jedes Mal eine Menge Provision bekommt oder sogar 1.000 Euro oder so viel pro Stück. So, der Verbraucherschutz warnt vor diesem Gerät, das hat keinen erwiesenen Nutzen und der Warenwert ist eben viel niedriger. Da ist die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Wenn ich bei sowas einsteige, habe ich die Möglichkeit, wirklich viel leichter mein Geld zu verdienen, als wenn ich jeden Morgen um 7 Uhr aufstehe und was weiß ich wohin fahre. Aber ist das in Ordnung? Ist es ethisch korrekt, sowas zu machen? Werden damit vielleicht andere Menschen ausgenutzt, übers Ohr gehauen? Also das ist auch, sind manchmal Sachen, die auch Richtung Esoterik gehen. Bei diesem Produkt ist das wohl auch so, wenn man daran glaubt und so, dann hilft es. Also ich will das einfach mal so als Frage stellen. Ist das ethisch in Ordnung, sowas zu machen und sich da in sowas einzubringen? Und auch wenn das in der Bibel vielleicht nicht wortwörtlich drinsteht, macht das nicht. Aber es ist vielleicht doch eine gute Entscheidung, nicht bei jemandem zu arbeiten, der andere übers Ohr haut vielleicht. Und wenn wir uns viel mit den Sprüchen zum Beispiel beschäftigen, kann uns das helfen, ein Bauchgefühl auch zu entwickeln, was gut ist und was nicht gut ist. Und das wäre auch schon der zweite Punkt. Was sagt eigentlich mein Bauchgefühl? Bauchgefühl denkt man vielleicht, naja, was predigt sie denn hier über das Bauchgefühl? Wenn wir davon ausgehen, dass der Heilige Geist in uns lebt, 2. Timotheus 1, Vers 14, dann kann ich davon ausgehen, dass der Heilige Geist in mir auch meine Emotionen beeinflusst. Und wenn ich mich viel mit Gottes Wort und mit seiner Art beschäftige, dann kann mein Bauchgefühl mir sagen, mit Gottes Geist gemeinsam, jawohl oder nein. Und um das auch zu spüren, ist vielleicht auch gut, mal noch mal weiterzudenken. Wenn ich jetzt diese Arbeitsstelle antrete, was heißt das für mich? Was habe ich für eine Fahrzeit? Was habe ich für Kollegen? Wie fühlt sich das an? Mit was für Menschen habe ich da zu tun? Einfach mal spüren, wie sich das anfühlt. Und da habe ich ein Beispiel von einer jungen Frau, die wollte ein Jahr bis zum Beginn des dualen Studiums überbrücken bei einem christlichen Werk. Das hörte sich irgendwie total gut an. Und dann hat sie aber irgendwie gesagt, oh, ich weiß nicht, die wurde da angenommen, hat eine Zusage bekommen, hat sich beworben, auch das duale Studium, Zusage bekommen, war alles soweit klar. Und irgendwie hat sie sich nicht wohl dabei gefühlt. Und dann hat sie gesagt, sie fährt da nochmal hin zu diesem Werk. Da war auch so ein Kennenlerntag. Wollte mal die Atmosphäre in dem Haus spüren und auf einmal hat sie gesagt, oh, ich fühle mich da einfach nicht wohl. Ich kann mir nicht vorstellen, jetzt hier ein Jahr zuzubringen. Dann hat sie das Studium abgesagt und hat eine einfache Ausbildung begonnen. War irgendwie unlogisch, die Entscheidung. Und dann hat sich aber rausgestellt, dass das wäre ein Studium gewesen bei der Lufthansa. Und dann hat sich später herausgestellt, dass da kam Corona und dann wurden die ganzen Leute, wurden alle während des dualen Studiums entlassen. Also das Bauchgefühl und auch, sie weiß nicht, ob sie sich in diesem Werk da wohlgefühlt hätte. Das Bauchgefühl war irgendwie richtig in dem Fall. Das hat sie bewahrt vor einer Fehlentscheidung. Ein dritter Punkt aber auch, was sagen die Fakten? Also wenn ich jetzt erstens überlege, was sagt Gottes Wort, ist es richtig oder verkehrt? Zweitens, was sagt mein Bauchgefühl? Das ist übrigens eine Reihenfolge, die auch Ignatius so sagt, wenn wir was überdenken sollten bei unserer Entscheidung. Vielleicht kannst du mir das geben. Dann erstens, ist es in Ordnung, ethisch und so weiter? Entspricht es Gottes Wort? Zweitens, was sagen die Emotionen? Das ist die Reihenfolge, die Ignatius, Kirchenlehrer, ganz früh sagt. Und drittens, was sagen die Fakten? Lukas 14, Vers 28 heißt es, wenn jemand von euch ein Haus bauen will, setzt er sich doch auch zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss ja sehen, ob sein Geld dafür reicht. Also, eine Liste anlegen. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Ich will das einmal mal kurz zeigen, wie das aussehen könnte, weil ich denke, vielleicht hilft das. Also ich kann zum Beispiel hier die Option A nehmen. Option A ist jetzt vielleicht meine Ausbildung. Und dann habe ich Option B, ist vielleicht ein duales Studium. Nur um mal ein Beispiel zu bringen, das könnt ihr aber bei allem machen, wie ihr wollt. Und dann habe ich hier Pro und ich habe hier Contra. Und dann schreibe ich einfach mal auf, was mir so einfällt. Also zum Beispiel bei der Ausbildung, die wäre dann ja vielleicht vor Ort. Das heißt, ich kann zu Hause bleiben. Ich brauche nicht weg, wenn das ein Vorteil ist. Vielleicht ist es aber auch ein Nachteil. Ja, vielleicht will ich ja von zu Hause weg. Dann kann ich bei Pro habe ich vielleicht, dass ich meinen Freundeskreis behalte. Was ist ein Nachteil? Ganz klar, die Karrieremöglichkeiten. Also langfristig muss ich schon zusehen, wahrscheinlich, wenn ich jetzt wirklich gut Geld verdienen will, dass ich vielleicht dann nochmal mich weiterbilde nach einer Ausbildung. Dann ist es halt auch, Contra ist irgendwie so, ich sag mal, langweilig, ja. Eine Ausbildung vielleicht. Was aber riesiges Pro sein kann, ist, dass ich einen festen Rhythmus habe. Gerade wenn ich Schwierigkeiten habe, mich zu organisieren oder nicht so eigeninitiativ bin, hilft mir eine Ausbildung sehr stark dabei, weil ich dann einfach weiß, um 8 Uhr geht's los. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Studium, das könnt ihr beliebig hier weitermachen, ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein duales Studium in Mannheim oder irgendwo anschaue, dann ist es vielleicht ein Riesenvorteil, dass das mein Traumberuf ist. Und manchmal geht es auch gar nicht anders. Dann brauche ich mir diese Liste hier gar nicht machen. Wenn ich jetzt Arzt werden will oder sonst was, dann brauche ich nicht groß nachdenken. Dann kann ich höchstens nur überlegen, in welche Stadt gehe ich. Dann ist natürlich gesellschaftlich hoch angesehen, ein Studium zu machen. Ja. Ob das natürlich für uns der Maßstab ist, weiß ich nicht. Gesellschaftlich hoch angesehen. Ich meine, ihr merkt vielleicht auch an dem, wie ich das hier so aufschreibe, dass das, dass ich persönlich oft für eine Ausbildung bin, weil ich einfach denke, das Pro ist groß. Und hier bei Contra duales Studium vielleicht auch eine neue Gemeinde suchen. Überhaupt, habe ich überhaupt einen Gemeindeanschluss und so weiter. Also das sind Dinge, die ich hier so einfach mal auflisten kann. Und dann kann ich auch für mich persönlich sagen, der Punkt ist mir jetzt aber ganz wichtig. Da mache ich da vielleicht mal ein Sternchen dran. Und der wichtige Punkt ist für mich ein Riesending auch. Und dann kann ich Punkte vergeben, das mal zusammenzählen und einfach mal praktisch denken. Vielleicht hilft mir das bei den Fakten. Ihr denkt, ihr seht, das kann man für alles machen. Da kann ich auch die Entfernung noch reinnehmen. Da kann ich die Kosten mit reinnehmen und so weiter. Ist klar, glaube ich, der Punkt. Dann viertens, was sagen gute Ratgeber? Sprichwörter 15, Vers 22 heißt es, ohne guten Rat scheitern die meisten Pläne, viele Ratgeber aber garantieren den Erfolg. Und ich finde das sehr wichtig, wichtige Entscheidungen nicht nur für sich im stillen Kämmerlein auszumachen. Da kann ich mal meine Eltern fragen, was die meinen, was sagen gute Freunde, was sagen Leute, die mich gut kennen, die es gut mit mir meinen. Und dazu will ich aber vielleicht noch sagen, passt bei dem Punkt nur auf, dass nicht jemand irgendwie nicht gute Motive hat oder euch auch unter Druck setzt. Also wenn zum Beispiel ein Vorgesetzter sagt, ich biete dir jetzt an, du kannst, was weiß ich, für 2 Jahre ins Ausland gehen, aber du musst dich sofort entscheiden. Oder du kannst diese Position haben, eine Gruppenleitung irgendwo, aber sofort. Ich brauche bis heute Abend eine Antwort oder sowas. Warum? Warum ist das so eine Eile geboten? Wenn das ein attraktives Angebot ist, dann gilt das immer auch noch mal eine Woche später oder 2. Lass dich nicht von jemandem unter Druck setzen. Ein gutes Angebot oder auch echte Liebe von jemandem, die kann grundsätzlich warten. Und manchmal denken wir ja auch, es gibt nur A oder B. Wir denken, es gibt nur diese beiden Optionen und unterhalten wir uns vielleicht aber mit jemand anderem noch drüber und dann haben wir noch eine ganz neue Idee. Und der hat eine ganz oder die eine ganz neue Idee. Ja, das sind natürlich Punkte, da kann man jetzt wirklich viel drüber reden, gell? Ich möchte nur so viel sagen. In der Gemeinde gibt es Älteste und es gibt gute Ratgeber. Und bei wichtigen Entscheidungen ist es sehr gut, sich auch wirklich Rat zu holen. Auch von Leuten, die keine eigenen Interessen haben, sondern die wirklich eine Verantwortung spüren und es gut mit jemandem meinen. Ein Beispiel auch noch von meinem Mann, der mir das erzählt hat. Er hat überlegt, die Firma zu verlassen und einen Karriereschritt zu gehen und hatte sich woanders beworben, hat eine Zusage bekommen, hat auch einen Vertrag schon unterschrieben und dann hat er in der Firma, wo er vorher war, ein sehr attraktives Angebot bekommen. Und dann hat er überlegt, was mache ich denn jetzt? Und dann hat er mit seiner Mutter drüber gesprochen und die hat ihm gesagt, das macht man nicht. Das ist einfach ethisch nicht in Ordnung. Wenn du dazu gesagt hast und gekündigt hast, dann geh. Und das war ein guter Rat und im Nachhinein auch ein sehr weiser Rat gewesen. Und wenn wir darüber nachdenken, dann merken wir auch, das hat auch viel mit Tugenden zu tun, mit guten Gewohnheiten, mit Dingen, was man tut, was man nicht tut. Es hat auch zu tun mit Dingen wie Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Und davon lesen wir auch ganz viel in den Sprüchen. Und auch zum Beispiel in Jakobus 1 und 2. Und ich möchte jetzt noch einen Punkt kurz nennen, meinen letzten Punkt, übe dich in Weisheit. Also übe dich darin, weise zu leben. In Philipper 4, Vers 8 heißt es, richtet eure Gedanken auf das, was schon bei euren Mitmenschen als rechtschaffen, ehrbar und gerecht gilt, was rein, liebenswert und ansprechend ist, auf alles, was Tugend heißt und Lob verdient. Wahrheit, Gerechtigkeit, Besonnenheit, Geduld, Selbstbeherrschung, das sind Dinge, die ich üben muss. Die fliegen mir nicht zu, die habe ich auch nicht von Geburt an, sondern das sind Dinge, worin ich mich üben kann, dass ich zum Beispiel, wenn ich in einem Konflikt bin, nicht gleich eine freche WhatsApp rausschicke, sondern da mal drüber nachdenke, den Mund halte erstmal. Oder dass ich zum Beispiel keine Impulskäufe tätige, sondern immer erstmal eine Nacht drüber schlafe mindestens, bevor ich was kaufe. Oder auch das Thema Verzicht, dass ich mir etwas erst dann kaufe, wenn ich das Geld dafür zusammengespart habe. Das sind alles so Tugenden, die Richtung Besonnenheit gehen, Richtung Selbstbeherrschung gehen. Und das sind Pfade der Weisheit, in denen ich mich üben kann, wo ich dann täglich in den kleinen Entscheidungen weise entscheide. Das Einüben von solchen Tugenden hilft mir, weise mein Leben zu gestalten. So, das war jetzt ziemlich viel. Verschiedene Dinge. Ich möchte einmal kurz zusammenfassen. Wir stehen oft vor wichtigen Entscheidungen und wir sehen uns nach Weisheit, um sie richtig zu treffen. Salomo, der weiseste König Israels, erbat Gott um Weisheit und er wurde reich gesegnet. Und auch wir dürfen Gott um Weisheit bitten, besonders wenn wir in schwierigen Situationen sind. Und er hat zugesagt, uns zu antworten und uns Weisheit zu geben. Bitte Gott deshalb um Weisheit. Trachte nach Weisheit. Suchen wir nach Weisheit, indem wir Gottes Wort studieren, uns mit seiner Ethik auseinandersetzen, uns überlegen, was würde er tun und uns von ihm leiten lassen. Ein Leben in Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang der Weisheit. Und wir können uns üben in Besonnenheit, Geduld und Selbstbeherrschung. Diese Tugenden helfen uns, weise Entscheidungen im Alltag zu treffen. Lasst uns in den kommenden Wochen bewusst nach Weisheit suchen. In den Entscheidungen, die anstehen, lasst uns beten nach Weisheit. Lasst uns trachten nach Weisheit, weise zu entscheiden. So zu entscheiden, dass wir es nicht hinterher bedauern. Wir können auch Entscheidungen korrigieren. Aber manchmal, wenn es wichtige, weitreichende Entscheidungen sind, ist das dann mit großem Verlust oder Bedauern auch verbunden. Ja, lasst uns jetzt vielleicht einfach aufstehen und um Weisheit beten. Und was wir dann später machen können, ist, wenn wir beim Kaffee trinken sind, dass ihr euch vielleicht auch einfach untereinander austauscht über die Dinge, die euch beschäftigen. Und dass ihr gemeinsam vielleicht auch betet um Weisheit bei einer bestimmten Entscheidung oder euch auch vielleicht einen Rat gebt oder zuhört, versteht. Das ist was, was wir jetzt heute auch hier praktizieren können, nachher in der Cafeteria. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir kommen jetzt zu dir. Und Herr, wir wollen in Ehrfurcht vor dir treten. Und wir wollen dir danken dafür, dass du uns geschaffen hast, dass du unsere Lebensumstände uns so geschenkt hast. Ich danke dir, dass du uns liebst. Zutiefst liebst, Herr, so wie wir selbst uns gar nicht lieben können. Ich danke dir, dass du uns kennst, dass du uns viel besser kennst, als wir uns selbst kennen. Du kennst unsere Wünsche, du weißt, warum wir manchmal zu einer Entscheidung tendieren, die total unlogisch scheint. Herr, du kennst uns besser, du weißt auch, was unser Herz eigentlich braucht. Herr Jesus, du weißt das besser als wir selbst. Und Herr, wir bitten dich darum. Du hast zugesagt, dass du willst, dass es uns gut geht. Und du hast auch zugesagt, dass du uns Weisheit gibst. Und wir bitten dich darum. Du weißt, wer jetzt welche Entscheidung auch hat, vor sich hat. Herr, wir bitten dich um weise Entscheidungen, Herr. Du kannst übernatürliche Weisheit geben, wenn wir dich suchen. Herr, ich bitte dich darum, schenk es und gib uns dann auch den Mut und das Draufstellen, dass wir darauf eingehen und das machen, was wir erkennen. Und ich möchte dich auch bitten, wenn wir uns austauschen über Pro und Contra bei Punkten, dass du diese Gespräche leitest, dass du guten Rat gibst, Herr, wenn wir Rat brauchen. Und dass du uns hilfst, Herr, unser Leben, ja, weise zu führen. Hilf uns dabei bitte. Amen. Amen.